neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Antiziganismus und kapitalistische Ökonomie. Welche Funktion hat das Ressentiment gegen Sinti und Roma? Ihr hört einen Vortrag von Anna-Sophie Schönfelder bei der dritten Sommerakademie des Zentrums für Antisemitismus und Rassismusstudien in der Kato Aachen, die unter dem Titel Antiziganismus, Rassismus, Antisemitismus am 19. und 20. September 2025 stattgefunden hat. Die Aufnahme stammt vom Querfunk Karlsruhe.
Wenn ich mit Menschen über Antiziganismus spreche, dann erlebe ich oft die Reaktion, also mit Menschen, die sich noch gar nicht damit befasst haben, ah ja, das hat was mit Zigeunern zu tun, oder? Und viele haben dann auch Bilder dazu im Kopf, das sind Nomaden, die leben in Bauwagen, ihren Lebensunterhalt erwirtschaften sie kriminell und im Familienverbund. Das sind Stereotype, die so normal sind, dass wahrscheinlich einige von euch hier im Raum und Ihnen, die auch schon mal für die Realität über die Menschen gehalten haben, die man mit diesem besagten Wort bezeichnet. Oder zumindest für einen Teil der Realität. Mir jedenfalls ging das so, als ich angefangen habe, beziehungsweise bevor ich mich mit Antiziganismus beschäftigt habe. Da muss erstmal keine böse Absicht dahinter stecken, denn Vorurteile gegenüber Menschen denken wir uns nicht individuell aus, sondern wir übernehmen die aus medialen Darstellungen, aus der Schule, aus Gesprächen, in denen sie unwidersprochen bleiben. Wir tragen die mit uns rum wie so eine Grundausstattung an Wertvorstellungen, wie so ein kulturelles Erbe und greifen dann bewusst oder auch unbewusst auf die zurück. Aber wir sind denen trotzdem nicht einfach so ausgeliefert. Was wir tun können, ist, dass wir uns klar machen, welche Themen werden in diesen Stereotypen überhaupt verhandelt, welche werden da transportiert. Wir können uns klar machen, was sie mit der Gesellschaft zu tun haben, in der sie entstehen und in der sie reproduziert werden. Und wir können uns auch klar machen, welche Folgen diese Stereotype für die Betroffenen haben, für die Menschen, die man glaubt, damit zu meinen. Die Bezeichnung Zigeuner beschreibt keine realen Menschen. Was diese Bezeichnung beschreibt, ist ein Sozialtypus, der durch Ängste, Imaginationen und auch durch reale Ausgrenzung konstruiert worden ist und weiter konstruiert wird. Die Bezeichnung beschreibt eine Figur, der sowohl verachtete als auch romantische Eigenschaften zugeschrieben werden. Die meisten Menschen, die so bezeichnet werden, die lehnen diese Bezeichnung ab, denn unter dieser Bezeichnung sind Hunderttausende vertrieben, verfolgt und ermordet worden. Sie selbst bezeichnen sich ganz unterschiedlich. Sinti, Sintetze, Roma, Romja, Calais, Manouche, es gibt viele Eigenbezeichnungen in Europa. Was ich jetzt heute machen werde, ist erstmal eine kurze Einführung geben, was den Antiziganismus im Vergleich zu anderen Ressentiments ausmacht. Dann komme ich auf eine Besonderheit des Antiziganismus zu sprechen, die in einer sehr starken Fixierung auf Arbeit und Erwerbsverhalten liegt. Da greife ich dann zwei Ansätze auf, die in der Forschung diskutiert werden und diskutiere die selbst hier auch. Ansätze, denen diese Besonderheit Arbeit und Erwerbsverhalten auch aufgefallen ist und die davon ausgehend eine materialistische Kritik des Antiziganismus leisten wollen. Und schließlich dann zum Ende werde ich skizzieren, warum man nach meiner Auffassung diese arbeitsbezogene Konnotation, Semantik der antiziganistischen Stereotype zumindest im deutschsprachigen Raum mit einem traditionell sehr starken Arbeitsethos zusammendenken muss und vielleicht auch, wie man das tun sollte. Zunächst einmal, was ist Antiziganismus? Antiziganismus hat teilweise Ähnlichkeiten mit dem Antisemitismus, etwa in der Vorstellung, die stigmatisierte Gruppe würde die Gesellschaften, in denen sie lebt, durch so ein uneindeutig werden von Identitätskategorien bedrohen. Das hat meine Kollegin Magdalena Freckmann betont, daran arbeitet sie in ihrer Forschung. Sowohl die Figur Zigeuner als auch die Figur Jude wird im Ressentiment mystifiziert und ihr wird unterstellt, sie wäre nicht zu harter Arbeit bereit. Eine andere Parallele zwischen Antisemitismus und Antiziganismus ist, dass Sintize und Romja ebenso wie Juden und Jüdinnen als ganz alte europäische Minderheiten seit Jahrhunderten dafür herhalten müssen, dass die Mehrheitsbevölkerungen irgendwie unfähig sind, ein Selbstbild, wer sind wir, zu entwickeln, ohne dabei andere abzuwerten oder sogar zu dehumanisieren. Und beide Gruppen teilen auch eine Verfolgungsgeschichte, die im Holocaust kulminiert ist und die sich auch nach 1945 in Ressentiments gegen die Gruppen fortsetzt. In anderen Bereichen hat Antiziganismus Ähnlichkeiten mit dem postkolonialen, kolonialen Rassismus, etwa bei Assoziationen mit Naturhaftigkeit und Faulheit oder bei der Behauptung von Rückständigkeit und mangelnder Zivilisiertheit. Und eine Gemeinsamkeit zwischen Antiziganismus und kolonialem Rassismus ist es, dass beide stigmatisierte Gruppen durch politische Maßnahmen und in öffentlichen Diskursen zu einem Sicherheitsproblem gemacht werden. Neben diesen Ähnlichkeiten gibt es aber auch Eigenheiten des Antiziganismus, die sich nicht über Parallelisierung erklären lassen. So hat etwa mein Kollege Markus End, den einige vielleicht kennen, weil er relativ viel schon zum Thema Antiziganismus geschrieben und veröffentlicht hat, Markus End hat herausgearbeitet, während kolonialrassistische Motive oft auf der Gleichstellung von stigmatisierten Menschen mit Natur schöpfen und antisemitische Motive so Imaginationen von Überzivilisiertheit enthalten, sind antiziganistische Motive in der Regel durch die Vorstellung von so einer archaischen, vorzivilisierten Kultur geprägt, die als Anhängsel der eigenen angeblich viel entwickelteren Gesellschaft gesehen wird. Entsprechend gehören Stereotype des Nomadentums, des Bettelns und des Diebstahls sowie eine damit verbundene Geschichte der Kriminalisierung und der Erziehungsversuche durch staatliche Behörden zu den Spezifika des Antiziganismus. Es geht um die Ablehnung einer und auch um die Bekämpfung einer Lebensweise, die vornehmlich einen sozioökonomischen Status innerhalb der bestehenden Gesellschaft markiert. Armut, häufig begleitet durch erzwungene Mobilität. Diese Art des Lebens wurde in der Geschichte wiederholt zum öffentlichen Sicherheitsproblem erklärt und sie wurde über Jahrhunderte bekämpft. Dabei muss man sagen, sie ist durch kapitalistische Gesellschaftsverhältnisse und durch politische Verfolgung überhaupt erst hervorgebracht worden. Die Vorfahren der heutigen Sintize wanderten im 15. Jahrhundert in die deutschsprachigen Gebiete ein und das war für sie eine denkbar ungünstige Zeit. In dieser Frühphase des Kapitalismus wurde nach und nach die Allmende, also das Gemeindeland, das alle bestellen durften, privatisiert und massenweise Menschen wurden von dem Land vertrieben, das sie bis dahin bestellt hatten. Viele Menschen mussten deshalb an verschiedenen Orten wechselnden Gelegenheitsjobs nachgehen, was in einer noch ziemlich ständisch geprägten, sehr sesshaften und sehr streng christlichen Gesellschaft eigentlich gleichbedeutend war mit sozialer Randständigkeit. In diese Lebensweise der landlosen Armen wurden auch die neu ankommenden Sintize gedrängt. Denn nur wenige Jahrzehnte nach ihrer Einwanderung hatten die meisten Fürsten in den deutschen Fürstentümern, aber auch in vielen europäischen, schon Mandate verfasst, also so gesetzesähnliche Appelle, Verordnungen, die sich gegen sogenannte Zigeuner gerichtet haben. Die Fürsten ordneten Vertreibung an. Sie drohten den Menschen, die so rubriziert wurden, mit schweren Körperstrafen, auch Erhängung am Galgen. Und sie forderten die Bevölkerung auf, sich an der Verfolgung zu beteiligen. Entsprechend konnten die Betroffenen nicht an Landerwerb denken, nicht daran, in Berufsverbände einzutreten, eine Gewerbeerlaubnis zu bekommen oder von der Armenversorgung versorgt zu werden. Von all dem waren sie entweder, weil sie sowieso immer weiter mussten und vertrieben wurden, ausgeschlossen oder auch ausdrücklich in den Statuten der Berufsverbände und der Armenkassen. Mit der Zeit bezogen sich Vorstellungen von einer vagabundierenden Lebensweise immer weniger auf die, wenn man so soziologisch schaut, eigentlich sehr heterogene und breite Schicht der landlosen Armen. Und diese Vorstellungen des Vagabunden wurden immer enger mit der Zigeunerfigur verbunden. Schon in der frühen Neuzeit hat sich also so ein Muster herausgebildet, was den Antiziganismus bis heute prägt. Erst werden randständige Lebensweisen erzwungen und dann würden deren soziale Ursachen verschleiert, indem man sie auf eine angebliche Kultur oder eine ethnische Veranlagung der Betroffenen zurückführt. Und schließlich bekämpft man dann ihre Lebensweise als Ausdruck einer vermeintlichen mangelnden Anpassung. Bei der Wahl der antiziganistischen Maßnahmen sind sich die neuzeitlichen Herrscher ziemlich lange treu geblieben, mehrere Jahrhunderte, bis Ende des 18. Jahrhunderts. Dann setzten sie für eine kurze Zeit auf andere Maßnahmen. Das waren vor allen Dingen geprägt durch die Gedanken der Aufklärung, die Menschen, die man als Zigeuner identifizierte, gewaltsam zu assimilieren. Man hat versucht, sie zu zwingen, eine als nützlich geltende Lebensweise anzunehmen. Man hat ihnen die Kinder weggenommen, damit sie sozusagen in mehrheitsgesellschaftlichen Familien oder vor allen Dingen eigentlich Kinderhäusern, christlichen Drangsalanstalten erzogen werden und hat die Erwachsenen gezwungen, in entlegenen Gebieten zu siedeln und in der Landwirtschaft zu arbeiten. Im 20. Jahrhundert stellten dann die Nazis fest, all diese Maßnahmen hatten ja gar keinen Erfolg. Und was meinten die mit Erfolg? Teilhabeansprüche von Romja und Sinti zurückdrängen und sie als soziale Minderheit unsichtbar machen. Dieser Erfolg ist allen bisherigen Regierungen nicht gelungen. Und deswegen konnten die Betroffenen in den Augen der Nazis nur selber daran schuld sein, weil sie unverbesserlich seien und man sie deswegen zu einer sogenannten Fremdrasse erklären muss und sie in Konzentrationslagern ermorden muss. In Nachkriegsdeutschland blieben die Justiz, die Kommunalpolitik, das Schulwesen und die Wissenschaft über Jahrzehnte von antiziganistischen Vorurteilen geprägt, sodass die Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen noch schleppender anlief als in Bezug auf Juden und Jüdinnen. Noch 1956, also mehr als 10 Jahre nach dem Sieg über Nazi-Deutschland, stufte der Bundesgerichtshof die nationalsozialistische Verfolgung von Menschen als Zigeuner als Maßnahme zur Kriminalitätsprävention ein und sprach damit die nationalsozialistischen Institutionen frei von der Verantwortung, dass sie aus rassistischen Motiven gearbeitet und gehandelt haben. Und erst 1982, nach langen Kämpfen der Bürgerrechtsbewegung von Sinti und Romja, erkannte Bundeskanzler Helmut Schmidt damals den Völkermord an Romja und Sinti öffentlich an, als Völkermord. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Antiziganismus zu beschäftigen, fand ich es auffällig, dass bei anderen Formen des Ressentiments, vor allen Dingen bei anderen Formen des Rassismus, die stigmatisierenden Vorurteile inzwischen immerhin manchmal als solche entlarvt werden. Wir leben nicht in einer rassismusfreien Gesellschaft, aber man muss sich mit der Kritik, die mittlerweile öffentlich daran geäußert wird, auseinandersetzen. Vorurteile über Romja und Sinti zu hinterfragen, ist weiterhin total unüblich. Meine Kolleginnen Yvonne Robel und Carola Finks und Anja Reuss, die haben versucht, das zu erklären, indem sie zeigen, dass die Deutungskämpfe, in denen über Art und Ausmaß des Erinnerns und über die Anerkennung der Opfer des Holocaust entschieden wird, dass in diesen Deutungskämpfen die Überlebenden und die Angehörigen viele Widerstände überwinden müssen, um sich überhaupt als öffentliche Stimme zu behaupten. Sie sind eine sehr kleine und heterogene Minderheit, Romja und Sinti, und werden oft übergangen, ignoriert, nicht ernst genommen, sodass die Zuschreibungen, unter denen die Nazis sie verfolgt haben, noch immer nicht delegitimiert worden sind, zumindest nicht vollends. Ich denke jetzt aber, das ist eine ganz wichtige zeithistorische Betrachtung, wie diese Deutungskämpfe sich auch auf die fehlende Anerkennung ausgewirkt haben oder in fehlender Anerkennung ausgewirkt haben. Aber zur Erklärung der auffälligen Langlebigkeit des Antiziganismus reicht das nicht aus, wenn man nur auf die Schwierigkeiten der politischen Teilhabe der Betroffenen schaut. Ich denke, man muss auch fragen, was es denn so einfach oder sogar so attraktiv macht, an den stigmatisierenden Bildern festzuhalten. Ich denke, dabei spielt die Mischung aus Faszination und Verachtung eine große Rolle, die die Figur Zigeuner auslöst. Man ist fasziniert von ihrem angeblichen Freiheitsdrang und man verachtet sie zugleich für ihre vermeintliche Gesellschaftsunfähigkeit. Und deshalb finde ich in der Antiziganismusforschung besonders diejenigen Ansätze spannend, die untersuchen, inwiefern diese Form des Ressentiments stützend für kapitalistische Herrschaftsverhältnisse ist. Da gibt es zwei Forschungsstränge, die ich jetzt vorstellen und auch ein bisschen diskutieren möchte. Die einen verstehen unter stützend für kapitalistische Herrschaftsverhältnisse vor allem, dass durch rassistische Zuschreibungen die Arbeiterinnenschaft segmentiert wird, also unterteilt in welche, die man ganz ohne Gegenleistung zur Arbeit zwingen kann, welche, die man unter Tarif bezahlen kann, welche, die man in die schlechtesten oder in die mittelguten Jobs stecken kann und so weiter. Es gibt soziale Filter sozusagen, die den Arbeitsmarkt hierarchisieren. Und einer davon, ein wichtiger davon, ist nach dieser Forschungsrichtung, nach deren Auffassung, der Rassismus. Die andere Forschungsrichtung, die sagt auch, Antiziganismus ist stützend für kapitalistische Herrschaftsverhältnisse. Und zwar, weil das Stereotyp Zigeuner mit seinen Konnotationen von Asozialität und Verelendung ideologisch wie so eine Warnung fungiert. Die Warnung, dass man nicht zu Ungezwungenheit neigen soll, dieser Neigung nicht nachgeben soll und eher so eine bürgerliche Identität und Lebensform anhängen soll. Vertreterinnen dieses ersten Forschungsstrangs, die also sagen, Rassismus segmentiert den Arbeitsmarkt so, wie es für die Kapitalverwertung erforderlich ist, die gehen von der Beobachtung aus, dass Romja in vielen europäischen Ländern in informellen und in gering bezahlten und in sehr unsicheren Jobs stark überrepräsentiert sind. Aktuelle Studien zeigen, dass ihre Nachteile auf dem Arbeitsmarkt überhaupt nicht mit ihrer schlechteren Eignung für Stellen zu erklären sind, für die sie formal qualifiziert sind, sondern zu den Gründen für ihre Nachteile auf dem Arbeitsmarkt zählt, dass das Wohnen in ethnisierten Ghettos in manchen Städten oder urbanen Regionen in Europa ihre lokale Mobilität sehr doll beschränkt. Und ihre Adresse wird dadurch zu einem Stigma, was es wieder schwieriger macht, einigermaßen sichere und reguläre Arbeitsverträge zu bekommen. Kinder mit Romani-Hintergrund werden auch deutlich schlechter schulisch gefördert. Auch das ist ein Aufhänger für diese Forschungsrichtung, die eben von der Segmentierung des Arbeitsmarkts durch Rassismus ausgeht. Und was auch noch hinzukommt, ist, dass manche Romja aufgrund ihrer Ausgrenzungserfahrung und ihrer Familie, die sie berichten und von der sie erfahren und in ihrer Community wissen, dass sie sich eigentlich schwer vorstellen können, Arbeit jenseits prekärer Bedingungen überhaupt zu finden. All diese Umstände, darauf geht die soziologische Forschung vor allen Dingen auf dem Gebiet der Romani Studies ein, also eine Forschungsrichtung, die sich mit der Kultur, Geschichte, aktuellen Situation von Sintize und Romja beschäftigt. Zum Beispiel die Forscherin Barbora Czernusakova Die schaut sich die Situation in der Tschechischen Republik an, seit der Deindustrialisierung, seit den 1990er Jahren, und sagt, der Staat hat so Programme gegen Langzeitarbeitslosigkeit und reproduziert damit eigentlich die Rassifizierung von Roma, weil die die Zielgruppe davon sind und eigentlich überhaupt nicht, also der Weg führt eigentlich nie in Beschäftigung. Und damit werden auch die Bedingungen reproduziert, unter denen eben wieder diese Gruppe in schlecht bezahlte und sozial stigmatisierte Jobs abgedrängt werden kann. Und so ähnlich stellt das auch Angela Kocsé fest, eine ungarische Forscherin auf dem Gebiet der Romani Studies, die sagt, dass die Abhängigkeit von Sozialleistungen in Zentral- und Osteuropa sehr klar rassifiziert ist. Und das nützt dem Kapital, da es Klassensolidarität zwischen Roma und anderen prekär arbeitenden Gruppen verhindert und so eben noch mehr zur Spaltung und auch zur mangelnden Organisationsfähigkeit in Arbeitskämpfen beiträgt. Und für den rumänischen Kontext, das wäre jetzt so ein letztes Beispiel aus dieser Forschungsgruppe, sagen Norbert Petrovici und Enike Vince, dass als Folgen der Abdrängung von Roma in stigmatisierte urbane Räume sich auch die rassistischen Einstellungen ihnen gegenüber verstärken und sie dann eben für neue Formen, die wieder Sklaverei ähnlich sein können, von unbezahlter und unfreier Arbeit verfügbar werden. Für diese und andere Vertreterinnen dieses Forschungsstrangs ist entscheidend, dass Antiziganismus, wie andere Formen des Rassismus auch, einen entrechtenden Effekt hat. Und dadurch werden die Chancen der Betroffenen auf sichere und tariflich bezahlte Arbeitsbedingungen schlechter. Aber die spezifischen Inhalte der antiziganistischen Ideologie spielen hier eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Und deswegen fragen diese Forscherinnen auch gar nicht, wie es denn zusammenpasst, dass eine symbolisch entwertete und ökonomisch marginalisierte und auch politisch entrechtete Gruppe dennoch zur Produktion von Mehrwert überhaupt eingespannt werden kann. Also wenn die angeblich gar nicht ökonomischen Wert haben, wie klappt das denn dann überhaupt, dass man sie nützlich verwerten kann? Das erklären Forscherinnen aus dieser Gruppe mit einem sehr allgemeinen Zusammenhang zwischen Rassifizierung und Ausbeutung. Den Menschen, die man mit dem Stigma Zigeuner belegt, wird einerseits die Eignung zu produktiver Arbeit abgesprochen, obwohl sie andererseits keineswegs aus den kapitalistischen Austauschprozessen, Akkumulationsprozessen verschwinden. Und darin kann man nur dann einen Paradox sehen, wenn man die Besonderheiten der antiziganistischen Stereotype überhaupt in die Analyse einbezieht. Das macht ein anderer Forschungsstrang, der eher ideologiekritisch vorgeht. Stichwortgeber dafür war in den 1990er Jahren der Soziologe Franz Maciejewski. Der hat an den spezifisch ökonomischen Grund des frühbürgerlichen Antiziganismus erinnert, oder Anlass vielleicht eher, die Ursituation, könnte man sagen, nämlich die große Zahl von landlosen, armen Menschen, davon hatte ich vorhin schon gesprochen, die im Zuge des Übergangs zu einer Arbeits- und Disziplinargesellschaft entstanden ist. Damit die Menschen in dieser zur Arbeitsgesellschaft werdenden Gesellschaft Subjekte werden können, mussten sie sich den Zwängen der territorialen Grenzen, der kulturellen Integration und der sozialen Anpassung unterwerfen. Also es ist sozusagen wie ein Einschlag oder eine Veränderung der Anforderungen, wie man sich selbst, wenn man seine eigenen Aufgaben in der Gesellschaft begreift, in so einer Übergangsgesellschaft von einer frühneuzeitlichen oder neuzeitlichen, man könnte sagen, von einer spätmittelalterlichen Gesellschaft zu einer neuzeitlichen Gesellschaft, zu einer modernen. Und sich mit diesen Anforderungen, mit neuen Anforderungen an, angepasstes Verhalten, an diszipliniertes Verhalten zu arrangieren, das haben viele Menschen nur sehr widerwillig gemacht. So schildert Maciejewski diese Ursituation. Und der Antiziganismus hat diesen Prozess jetzt erleichtert, weil er das eigene Widerstreben der Bevölkerungsmehrheit nach außen projiziert hat, auf eine sich angeblich niemandem unterwerfende Gruppe, die aber in dieser Gesellschaft fremd gemacht wird, als Fremde immer draußen gehalten wird. und damit sozusagen diese, dieser Widerwille gegen die Anforderungen von sich selbst abgespalten und in anderen Menschen verfolgt wurde. Das ist der Gedanke. Also eigentlich ein psychoanalytisch inspirierter Gedanke. In dem Maß, wie ein Leben jenseits der etablierten Welt zugleich ersehnt und verpönt sei, sagt Maciejewski, in dem Maß repräsentiert die Figur des Zigeuners ein geschichtlich Unheimliches, so nennt er das. Diese Thesen wurden von Wolf Hund, ein Rassismusforscher, der jetzt auch vor kurzem erst wieder ein neues Buch zum Thema Rassismus veröffentlicht hat, ergänzt. Der sagt, ja, das finde ich spannend, was der Maciejewski macht. Man muss aber noch hinzufügen, die Wirksamkeit des Antiziganismus liegt darin, dass er seine Objekte quasi doppelt herstellt. Er stellt sogenannte Zigeuner praktisch her, durch reale historische Verfolgung und Ausgrenzung. Und er stellt sie sozialpsychologisch her, indem das unerwünschte Verhalten an ethnisierende Vorstellungen von einer fremden Kultur gekoppelt wird. Diese rassistische Komponente, so sagt Wolf Hund, die sichert die antiziganistischen Bilder dagegen ab, dass man sie zurückverfolgen könnte auf das Unbehagen an der eigenen Kultur, auf das eigene Unbehagen an die gesellschaftlichen Anforderungen. Und auf diese Debatte bezieht sich auch die Sozialphilosophin Roswitha Scholz, die zitiert diese beiden Forscher, Hund und Maciejewski. Sie geht von der Beobachtung aus, die ich auch vorhin schon erwähnt habe, Antiziganismus wird in der Wissenschaft und in der Gesellschaft deutlich weniger problematisiert als andere Formen des Ressentiments, des Rassismus auch. Und diese Vernachlässigung des Antiziganismus erklärt Scholz damit, dass sich antiziganistische Stereotype aus Bildern von gesellschaftlicher Randständigkeit zusammensetzen, die bei vielen Menschen Angst vor eigener ökonomischer Überflüssigkeit auslösen. Im Kapitalismus gibt es immer die Möglichkeit, uns droht der soziale Abstieg, das kann potenziell immer passieren. Und deshalb wirken diese Repräsentationen von Sinti und Romja, die mit Asozialität verknüpft sind, besonders abschreckend. Deswegen, sagt Scholz, grenzt man sich von dieser Gruppe so vehement ab und reproduziert dann eben affektiv auch die rassistischen Muster. Da will man nichts mit zu tun haben. Und auch in Fällen, wenn antiziganistische Bilder nicht unbedingt Angst und Abscheu provozieren, sondern eher Faszination und romantische Fantasien, auch dann stützen sie, laut Scholz, den Kapitalismus, denn sie blenden die reale sozioökonomische Randständigkeit von vielen Romja und Sintize aus und leugnen darüber hinaus auch noch, dass es eine allgemeine Verelendungsgefahr gibt, denen wir eben im Kapitalismus ausgesetzt sind. Also diese Romantisierung, sagt Ihnen dieser Roman Carmen oder der Klöckner von Notre Dame oder Isabella von Ägypten. Es gibt so große literarische Erzählungen aus dem 19. Jahrhundert, die Romja und Sintize so romantisieren. Und da taucht irgendwie gar nicht sozioökonomische Randständigkeit oder Prekarität auf, sondern da taucht eben so ein freiheitsliebendes Leben auf. Und da wird dann irgendwie gar nicht mehr thematisiert, dass diese Gruppe eigentlich seit Jahrhunderten an den Rand gedrängt ist. Da ist es dann, irgendwie will man sich nähern und es ist faszinierend, aber eigentlich werden dann natürlich auch Männerfantasien über die exotische, erotische Frau reproduziert. Was jetzt Roswitha Scholz macht, ist, also indem sie über diese die drohende ökonomische Überflüssigkeit, die mal in abwertenden sogenannten Zigeunerbildern direkt angesprochen wird und mal total verschleiert wird, wenn sie romantisiert werden. Dafür greift sie jetzt nochmal zurück in die Philosophiegeschichte oder eigentlich sogar in die Philosophiegegenwart. Sie arbeitet nämlich mit Giorgio Agamben, einem Philosophen, vielleicht kennen ihn einige von euch, der hat sich während der Corona-Pandemie nochmal unrühmlich zu Wort gemeldet. Aber wofür er berühmt geworden ist, ist eigentlich, dass er die Funktionsweise von moderner Souveränität analysiert und die These vertritt, dass es zwischen politisch eindeutig festgelegten Zuständen oder politisch eindeutig festgelegten Räumen, zum Beispiel Staatsangehörige, Fremde, tot, lebendig, Rechtsträgerin, Rechtslose. Zwischen diesen festgelegten Zuständen, sagt Agamben, gibt es auch einen Bereich des Weder-Noch. Und der ist genauso politisch kodiert wie die eindeutigen Bereiche. Der wird sogar absichtlich hergestellt, sagt Agamben. Und in diese Schwellenbereiche werden Menschen oft gezielt hineingedrängt, etwa wenn ihnen die Ausübung von Rechten faktisch verunmöglicht wird, obwohl sie sie de jure eigentlich innehaben. Das nennt Agamben die einschließende Ausschließung. Also Menschen, die in diesen Status gedrängt werden, vergleicht er mit einer Figur aus dem antiken römischen Recht, Homo Sacer, so heißt auch sein berühmtes Buch. Wenn man einen solchen Status, also eines Menschen, der gefahrlos getötet, aber nicht geopfert werden darf, also er ist nicht wertvoll genug, geopfert zu werden, aber er ist wertlos genug, einfach so getötet zu werden. Wenn man Menschen herstellt, die einen solchen Status haben, das ist kein Verfahren von längst vergangenen Regierungsformen, sagt Agamben, sondern das gehört zum Wesen der heutigen Politik, der heutigen Souveränität. Und auf diese Thesen stützt sich jetzt Roswitha Scholz und sagt, der Antiziganismus ist das geheime und vergessene Homo Sacer-Fundament der Moderne. Was sie damit meint ist, sie sagt, der Antiziganismus ist eine radikale Form der einschließenden Ausschließung. Menschen werden als sogenannte Zigeuner in die Arbeitsgesellschaft eingeschlossen, nur dann, um ihre Überflüssigkeit vorzuführen. Also sie werden immer so also eingeschlossen, um eine Abgrenzung und Ausgrenzung von ihnen zu perpetuieren. Dass antiziganistisch stigmatisierten Menschen dieser Homo Sacer-Status zugewiesen werden kann, ist laut Scholz jetzt sogar eine Grundvoraussetzung des Kapitalismus. Und deswegen meint sie, die Gruppe, die in diesen Status gedrängt wird, die ist nicht der Bodensatz der Gesellschaft, das ist jetzt ein Zitat von ihr, nicht der Bodensatz der Gesellschaft, sondern der Boden der Gesellschaft selbst. Also eine Grundvoraussetzung. Meine Einschätzung zu Scholz' Kritik des Antiziganismus ist, dass so eine Kritik allenfalls für die voraufklärerische Phase des Antiziganismus zutreffen kann. Für diese Phase hat mal der Literaturwissenschaftler Klaus-Michael Bogdahl eine kurze Zusammenfassung geliefert. Der hat geschrieben, dem Gebrandmarkten gegenüber ist man zu nichts verpflichtet, weder zur Barmherzigkeit noch zu ehrenhaftem Verhalten. Die Stigmatisierung regelt, weil sie die Tötung zugleich ankündigt und aufschiebt, auf paradoxe Weise eine Nichtbeziehung, die im Lebensalltag vielfältige soziale Kontakte dennoch nicht ausschließt, von der Ausbeutung der Arbeitskraft bis zum Handel mit unrechtmäßig erworbenen Waren. Also das ist sozusagen so ein Bild des voraufklärerischen frühen Antiziganismus, wo man die Menschen immer wieder vertrieben hat, aber natürlich haben sie am Rande oder in den Gesellschaften gelebt, in denen sie räumlich wohnten und haben deswegen natürlich auch ökonomischen, gewerblichen Austausch gestanden mit der Bevölkerung. Da könnte man jetzt sagen, okay, so für diese Phase würde Scholz' Beschreibung ganz gut passen. Bis Mitte des 18. Jahrhunderts wurden Menschen tatsächlich in diesen paradoxen Status des eingeschlossenen, ausgeschlossenen verbannt. Aber das hat sich geändert mit dem Wandel der antiziganistischen Maßnahmen. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Gewalt, die man gegen rubrizierte Personen angewendet hat, dazu eingesetzt, um sie zu assimilieren und auszubeuten, also sie in bestimmte Bereiche der Gesellschaft hineinzuzwingen. Ethnologen, Linguisten und Anthropologen haben sogenannte Zigeuner als Forschungsgegenstand entdeckt und haben beansprucht, Eindeutiges über deren Wesen und Herkunft aussagen zu können, natürlich nur unter Rückgriff der bestehenden stigmatisierenden Literatur die Verfolgung gerechtfertigt hat. An dieser Stelle passt die Deutung von Scholz irgendwie nicht mehr so richtig, dass im Antiziganismus stets Überflüssigkeit und Randständigkeit perpetuiert werden soll, weil ja die Leute zwangsweise mit Gewalt assimiliert werden sollten. Und ganz unpassend wird dann die These, dass dieser Homo-Saka-Status von antiziganistisch Stigmatisierten eine Grundvoraussetzung des Kapitalismus sei, wenn man das in Bezug auf den Antiziganismus der Nazis setzt. Denn die Nazis wollten vor allem vernichten. Eine eingeschlossen, ausgeschlossene Gruppe waren Sintize und Romja hier längst nicht mehr, sondern sie waren Probematerial für verschiedene genetische Hypothesen, mussten schmerzhafte, qualvolle rassebiologische Forschung über sich ergehen lassen und sie waren vor allen Dingen Objekte mörderischer Erlösungsfantasien. Abgesehen jetzt von diesem Einwand, den ich gebracht habe, dass man nicht den Antiziganismus als Grundvoraussetzung des Kapitalismus beschreiben kann, weil die Phasen historisch sich unterscheiden, hätte ich noch einen anderen Kritikpunkt, der eher darauf zielt, dass Scholz das wie so eine kausale Logik darstellt. Also als wäre der Kapitalismus auf ganz bestimmte Ideologien für sein Überleben angewiesen. Ich glaube, dass damit Scholz die Krisenresistenz des Kapitalismus unterschätzt und den Wandel der Ideologien, die kapitalistisches Verhalten, kapitalistische Akkumulation stützen können. Zum Beispiel war es ja nicht immer so, dass Menschen zu einem Leben in Einklang mit kapitalistischen Akkumulationserfordernissen dann eher bereit sind, wenn sie sich davon Aufregung, Selbstverwirklichung und Authentizität versprechen. Das haben aber zum Beispiel Yves Chapello und Luc Poltanski als neuen Geist des Kapitalismus beschrieben. Vielleicht müssen wir das gar nicht teilen, aber es gibt zumindest Überlegungen darüber, dass sich die Ideologien, die stützend für den Kapitalismus sind, durchaus wandeln, noch aneinander ablösen. Und es ist vielleicht nicht so die eine gibt, ohne die der Kapitalismus nicht leben kann. Und schließlich würde ich gegen Scholz auch einwenden, dass selbst wenn man diesen Funktionalismus teilt, also wenn man zustimmen würde, dass Antiziganismus eine stützende Funktion für den Kapitalismus hat, dann ist es nicht überzeugend, warum die Stütze ausgerechnet in der Warnung vor der potenziellen Überflüssigkeit von uns allen bestehen soll. Also das gibt ja eigentlich einen schlechten Anreiz zum Mitmachen, wenn man glaubt, egal was ich jetzt hier mache, es kann passieren, dass ich ökonomisch überflüssig werde. Wahrscheinlich würden wir eher passiv und resignativ werden. Und vor allen Dingen setzt dieser Gedanke aber auch voraus, dass sich die Mehrheitsbevölkerung mit Angehörigen der Minderheit so weit identifizieren kann, dass sie in deren Situation überhaupt eine potenziell eigene erkennt. Und das wird in Umfragen zur Einstellung gegenüber Romja und Sintize nicht bestätigt. Die zeigen eher, dass oft eine essentielle Unterschiedlichkeit angenommen wird und dass man lieber Distanz einnehmen möchte. Also zum Beispiel im Jahr 2014 haben rund 53% der Befragten der Leipziger Autoritarismusstudie in Deutschland mit der Chiffre Sinti und Roma ein Gefühl des Unbehagens und der Unsicherheit verbunden, also mehr als die Hälfte. Und vor 3 Jahren, 2022, haben ungefähr 40% zugestimmt in Deutschland zu der Aussage, ich hätte Probleme damit, wenn sich Sinti und Roma in meiner Umgebung aufhalten. Also diese Ähnlichkeit, von der Scholz ausgeht, wir sehen uns in denen und haben Angst, in diese Situation zu geraten, die würde ich auch damit bestreiten, dass man vielleicht diese Lebenssituationen auch gerade durch die rassistische Konstruktion sehr gut von sich abspalten kann. Im abschließenden Teil meines Vortrags, ich spreche nicht mehr so lang, möchte ich skizzieren, in welchem Sinne man nach meiner Auffassung den Antiziganismus mit dem Kapitalismus in Zusammenhang bringen könnte. Dafür komme ich nochmal auf die Annahme von Maciejewski und Hund zurück, die ich vorhin schon erwähnt habe. Also diese Projektionsthese. Wir schreiben einer anderen Gruppe Regungen zu, die wir selber nicht zulassen wollen und verfolgen sie in dieser Gruppe. An diese These hat jetzt Markus End angeknüpft und er hat die spezifiziert. Und das finde ich ganz interessant. Er hat gesagt, im Antiziganismus wird nicht die Bedrohung durch fortwährende Abhängigkeit von der ersten Natur abgewehrt, wie es bei Formen des Rassismus geschieht, die Menschen aufgrund einer angeblichen Naturhaftigkeit abwerten. Und die Abwehr gilt auch nicht einer angeblichen Überzivilisiertheit, wie im Antisemitismus, der sowas wie ein Unbehagen mit der für die Moderne typischen abstrakten, nicht personalen Herrschaftsform verarbeitet. Am antiziganistischen Projektionen ist spezifisch, dass man Erinnerungen oder vermeintliche Erinnerungen an vorangegangene Phasen der Vergesellschaftung abwehrt, die man eher so mit mythologischen Weltbezügen assoziiert. Und End hat das so beschrieben, dass eben in antiziganistischen Bildern eher so Fantasien von Vorzivilisiertheit stecken. Da malt man sich so einen Zustand von Mimesis, also der Angleichung an die Natur, aus, in denen unmittelbare Erfahrung noch lebendig ist und noch nicht durch naturwissenschaftliche Berechenbarkeit degradiert worden ist. Und wenn man jetzt Repräsentantinnen oder vor allen Dingen vermeintliche Repräsentantinnen dieses vorzivilisatorischen, mythischen Weltverhältnisses real ausgrenzt, dann wird auch ein Stück von dieser sozialen Erinnerung, von diesen sozialen Fantasien getilgt. Was ich daran spannend finde, an diesem Ansatz, ist die Frage, was soll eigentlich getilgt werden aus den eigenen, aus den eigenen Wünschen und Affekten. Ich würde sagen, im Antiziganismus wird der Gedanke getilgt, dass das Individuum seine Neigungen auch jenseits der Arbeit verwirklichen könnte. Der Kollege Sebastian Winter hat das nochmal spezifiziert und gesagt, antiziganistische Klischees, die bilden keine uralte nomadische Lebensform ab, sondern die sind so eine Fantasie von einer erfundenen Vergangenheit, die erst entstanden ist, als im Kapitalismus sozusagen die, so eine nationale Zugehörigkeit und vor allen Dingen das Leistungsprinzip so stark geworden ist, wie so ein Gesetz dieses Leistungsprinzip angefangen hat zu gelten und bei den Menschen Entfremdungsgefühle verursacht haben. Und aus diesen Entfremdungsgefühlen ist dann eben so ein Begehren auf eine nicht entfremdete Einheit mit der Natur und mit dem sozialen Kollektiv geworden und hat sich im Ressentiment gegen diejenigen ausgedrückt, die das vermeintlich ohne Hemmungen ausleben. Was der Antiziganismus also ideologisch, sozusagen als Ansporn zum Mitmachen, leistet, ist unerwünschte Sehnsüchte von sich, also von uns, abzuspalten und sie durch andere, vermeintlich höhere Werte zu ersetzen, in denen sich dann das antiziganistische Kollektiv irgendwie geeint sieht. Schaut man sich die antiziganistischen Stereotype mal genauer an, dann fällt auf, dass sie insbesondere Arbeitsverhalten, Erwerbsstrategien, Fleiß, Anstand thematisieren. Gehypt werden also Verhaltensweisen, die einem starken Arbeitsethos entsprechen. Und die werden dann ins Unerwünschte negativ verzerrt und stigmatisierten Gruppen zugeschrieben. Diesen Gruppen wird unterstellt, nicht an einen Ort gebunden zu sein, da sie sich angeblich weigern würden, sich in marktwirtschaftliche Beziehungen zu integrieren. Statt zu arbeiten, würden sie das Wohlfahrtssystem ausnutzen oder organisiert Eigentumsdelikte begehen. Ich denke, dass der Antiziganismus natürlich damit insbesondere die Formung von bürgerlicher Subjektivität stützt. Ich schreibe gerade an meiner Doktorarbeit, in der ich zeigen möchte, dass sich die Herkunft des Antiziganismus aus diesen Subjektivierungsprozessen, also der Entstehung einer kapitalistischen Subjektivität, einer Verhaltens- und Gefühlsweise, die den Anforderungen angemessen ist, dass sich die Herkunft aus diesen Prozessen nachweisen lässt und dass Antiziganismus auch diese Prozesse stützt, wenn es soziale Konflikte gibt. Also wenn diese Prozesse nicht reibungslos funktionieren. Meine These ist sozusagen, antiziganistische Stereotype und die politischen Maßnahmen gegen rubrizierte Personen sind insbesondere im deutschsprachigen Raum Teil einer kollektiven Vergewisserung über arbeitsethische Imperative. Im Kontext von kapitalistischer Vergesellschaftung wird ökonomischer Selbstverantwortung allgemein ein sehr hoher normativer Wert zugesprochen Und für die deutsche Geistes- und Identitätsgeschichte ist jetzt besonders, dass Arbeit nicht nur als Mittel zum Zweck des individuellen Gewinns betrachtet wird. Alle müssen arbeiten, weil die wollen ja schließlich auch wohnen und was essen und so. Sondern Arbeit gilt auch oft als Pflicht gegenüber übergeordneten Autoritäten. Gott, also früher war das vielleicht eher so Gott und ein Dienstherr, heute ist es vielleicht eher die Gemeinschaft, der Staat. Also Arbeit als Pflicht statt Arbeit als Notwendigkeit, also notwendige Handlung, um an Ressourcen zu kommen. Der Antiziganismus führt meines Erachtens vor, dass in dieser Gesellschaft Wünsche, die solche Verhaltensimperative unterlaufen, also die Unterwerfung und die Pflicht gegenüber einem Dienstherrn, der Gemeinschaft oder dem Staat durch fleißige Arbeit, dass Wünsche, die solche Verhaltensimperative unterlaufen, verfemt und bestraft werden. Und zwar Wünsche nach Glück ohne Arbeit, Wünsche nach Genuss ohne Pflicht, Wünsche nach Abweichung ohne Sanktion. Wenn man also die Figur des Zigeuners ausgrenzt, von sich abspaltet, kann man umso mehr so eine Arbeits- und Dienstbarkeitsethik affektiv aufladen und sich damit identifizieren. Das ist vielleicht jetzt zum Schluss ein bisschen kompliziert, aber ich bin sehr gespannt, ob euch Einwände oder auch Erweiterungen, Ergänzungen dazu einfallen und freue mich auf die Diskussion.
Antiziganismus und kapitalistische Ökonomie. Welche Funktion hat das Ressentiment gegen Sinti und Roma? In O-Ton Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr einen Vortrag von Anna-Sophie Schönfelder bei der dritten Sommerakademie des Zentrums für Antisemitismus und Rassismusstudien, die vom 19. und bis 20. September 2025 in Aachen stattfand. Die Aufnahme und der Schnitt stammt vom Querfunk Karlsruhe.